Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Das erste Schaffhauser Open Air, das Festival, rettet trotz Schreckmoment von einem gelungenen Auftakt. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat schon früher Abläufe für die Pensionskasse vom Kanton Zürich untersucht. Und der Peter Schultes, Pfarrer von Pfäffiken, ist seit 14 Jahren als Notfallseelsorger unterwegs. Er ist unser Wochengast. Das Wetter morgen, meistens sonnig und bis zu 26 Grad warm. Am Mikrofon Dorothea Simeon. In Schaffhausen ist gestern Nacht das erste Open-Air-Festival, das Festival, zu Ende gegangen. Während der 3 Tage sind insgesamt 13'000 Besucherinnen und Besucher auf den Herrenacker gekommen und haben mit der Schaffhauser Altstadt zur Musik von Stefan Eicher oder der Simple Minds gejubelt und tanzt. Ich habe Thomas Hauser, einen der Organisatoren, gefragt, wie seine Bilanz ausfällt.
Wir sind sehr zufrieden. Also es ist einerseits die Anzahl, andererseits ist auch die Atmosphäre, die man vom Platz angetroffen hat. Wir wollen ein gediegenes Festival sein und darum ist es uns auch wichtig gewesen, dass es nicht ein Gedränge wird, dass sich die Leute können bewegen können, dass sie Platz haben zum Tanzen. Und das haben alle auch sehr geschätzt.
Steht heute schon fest, ob es wieder ein Festival soll geben?
Ja, wir fühlen uns schon ein bisschen in der Pflicht. Also, wir haben so viele positive Rückmeldungen gehabt. Und es ist wirklich ein grosser Erfolg gewesen. Wir mühen.
Jetzt haben Sie gestern noch ein Problem gehabt mit Ihrem Top-Act, mit Simple Minds. Die konnten nicht pünktlich erscheinen. Wie haben Sie das gelöst?
Ja, das war eine grosse Aufregung für uns. Wir haben es wirklich so auf der Zielgerade befunden, von einem langen Marathon. Und dann kurz davor noch ist Stolper gekommen. Simple Minds haben uns mitgeteilt, dass sie eine grosse Verspätung würden haben, für etwa 2 Stunden. Sie haben gar nicht gewusst, schaffen sie es überhaupt. Sie haben eine Panne gehabt und wir haben mit Ersatzfahrzeugen, mit Verlängerung müssen einholen in dieser kurzen Zeit, möglich machen, dass es überhaupt noch stattfindet. Und wo wir dann haben können sagen, ja, Simple Minds sind auf dem Weg und wo sie dann wirklich angefangen haben, am 12. Uhr auf die Bühne kommen und Schaffhausen noch 2 Stunden geguckt haben, ist die Erleichterung für uns riesengroß gewesen.
Das Festival, das ist jetzt mitten in der Altstadt auf dem Herrenacker. Wie ist das denn für die Anwohnerinnen und Anwohner gewesen?
Wir haben sehr viele begeisterte Reaktionen bekommen von den Anwohnern. Der Platz, das ist der grösste Platz in der Stadt, der ist vor ein paar Jahren vom Verkehr befreit worden. Wir haben jetzt den können bespielen und einen riesen Erfolg gehabt und wir haben da richtig die Qualität von dem Platz gespürt. Also der Sound hat super getönt, das Ambiente ist fantastisch gewesen. Der Platz ist gemacht dafür und da haben wir sozusagen alle Anwohner auch eingesehen und sich gefreut.
Sie haben gesagt, Sie sind fast verpflichtet, um eine Neuauflage zu starten im nächsten Jahr. Gibt es denn schon etwas, wo Sie sagen, das wollen wir aber sicher anders machen?
Wir brauchen mehr Leute. Nicht auf dem Platz, sondern einfach auch in den Vorbereitungen. Und was sicher nicht immer optimal war, ist die Kommunikation mit den Anwohnern. Da können wir uns noch verbessern. Wir haben uns sehr Mühe gegeben, wir haben das sehr wichtig genommen. Aber wir haben gemerkt, das ist ein sehr delikates Thema, wo man unglaublich aufwendig muss kommunizieren, dass es dann für jeden stimmt und für jeden passt.
Der Thomas Hauser, Mitorganisator vom Schaffhauser Open Air, das Festival, das vom Donnerstag bis gestern Nacht zum ersten Mal stattgefunden hat. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat schon vor 4 Jahren Abläufe für die Pensionskasse vom Kanton Zürich, kurz BVK, untersucht. Die Oberstaatsanwaltschaft hat gegenüber der Sonntagszeitung bestätigt, dass man aufgrund der grossen Verluste, die damals öffentlich worden sind, die Pensionskasse angeschaut habe und der Zürcher Justiz- und Finanzdirektion darauf aber einen Bericht ausgestellt habe. Seit 2 Monaten sitzt der damalige Anlagechef der BVK in Untersuchungshaft wegen Verdacht auf Korruption. Wie heute weiter bekannt worden ist, hat der Verdächtige neben seinem Job bei der Zürcher Pensionskasse außerdem auch noch rund 200 Millionen Franken für eine Pensionskasse von Zürcher Universität verwaltet. Der Nebenjob sei vom damaligen Regierungsrat Christian Huber bewilligt worden, schreibt NZZ am Sonntag. In der Stadt Zürich ist gestern Abend ein 28-jähriger Mann in Limmat vertrunken. Wie die Zürcher Stadtpolizei mitteilt, seien die Rettungskräfte zwar schon kurz nach der Alarmierung an der Unfallstelle gewesen und ein Polizeitaucher habe den Mann 6 Meter tief unter Wasser orten können. Trotz Wiederbelebungsversuch sei der Verunfallte kurz darauf eben im Spital gestorben. Die genauen Umstände vom Badeunfall sind noch unbekannt. Ein 54-jähriger Bauer von Wetziken ist gestern Abend von einem Stier angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann habe das Tier gerade vor weit geholt und ihn im Stall anbinden, wo der Stier den Bauer mit seinen Hörnern angegriffen hat, teilt die Kantonspolizei mit. Der Schwerverletzte ist mit der Rega ins Spital geflogen worden und inzwischen außer Lebensgefahr. Der 3-jährige Stier ist getötet worden. Regionaljournal Wochengast, heute ist es der Notfallseelsorger Peter Schultes. Der Peter Schultes ist als reformierter Pfarrer zu Pfäffiken tätig und hat sich vor 14 Jahren zum Notfallseelsorger weitergebildet. Seither begleitet er Menschen in Extremsituationen, ist an Unfallschauplätzen dabei oder unterstützt Rettungskräfte beim Überbringen von schlimmen Nachrichten. Der Peter Schultes ist 58, verheiratet und hat 4 erwachsene Kinder. Er war heute Nachmittag bei mir im Studio. Peter Schultes, Sie kommen vom Sonntagsgottesdienst jetzt zu uns hier ins Studio. Wann sind Sie eigentlich zuletzt als Notfallseelsorger im Einsatz gewesen?
Also, ich denke, es sind etwa 2, höchstens 3 Wochen weg, wo ich in einen Einsatz gekommen bin, wo jemand plötzlich durchs Herzversagen gestorben ist.
Seit 5 Jahren gibt es eine klare Struktur für die Notfallseelsorge im Kanton Zürich. Die katholische und reformierte Landeskirche, die stellen so sicher, dass in jeder Region rund um die Uhr jemand für einen Einsatz parat wäre, der speziell dafür ausgebildet ist. Wie häufig geht bei Ihnen der Pager ab?
Also, es ist ein bisschen ein Unterschied, weil ich bin so ein bisschen im Zürich-Oberland ein Pionier war. Ich mache jetzt das seit etwa 14 Jahren und die Notfallseelsorge, die gibt es, glaube ich, seit 4-5 Jahren. Und so kommt es immer wieder, ja, vor, dass die Polizei oder die Führer mir direkt anrufen. Also jetzt, letztes Jahr bin ich selber gegen die 30 Mal, mit einer so Katastrophensituation konfrontiert worden. Das Jahr ist es jetzt einiges weniger und ich bin auch sehr dankbar dafür.
Das Regionaljournal sind die letzten 3 Wochen zusammen entlang von der Schweizer Nationalstrasse unterwegs gewesen. Unter anderem ist auch das Thema Sicherheit dabei zur Sprache gekommen und was man alles macht, um schwere Unfälle auf der Strasse so gut wie möglich verhindern. Wenn es aber trotzdem passiert und jemand bei einem Unfall ums Leben kommt, dann kann es sein, dass Sie von der Rettungskräften, wie Sie vorhin geschildert haben, als Notfallseelsorger an die Unfallstelle gerufen werden. Wissen Sie amigs im Voraus, was Sie jemanden erwartet?
Nein, in der Regel nicht. Man weiss einfach, es ist ein schwerer Verkehrsunfall oder es ist eine Personenbergung oder es sind so Sätze, die man überkommt. Und dann fährt man als Unfallort an. Und je nachdem, wer dort die Führung hat vom Schadenplatz, sei es Polizei, sei es Feuerwehr oder der Rettungsdienst, wendet man sich zuerst an die Organisation und fragt, was ist genau passiert? Wo sehen ihr meine Aufgabe? Man tut sich also völlig einordnen in die ganzen Abläufe oder eben sogar meistens unterordnen.
Wenn Sie quasi gar nicht so recht wissen, was Sie erwarten, wie tun Sie sich darauf vorbereiten?
Also für mich ist ganz wichtig, natürlich, sobald der Pager kommt, mal das Tempo runterfahren. Überlegen, muss ich irgendeinen Termin absagen, wo jetzt gerade bevorsteht, meine Familie informieren, wenn es jetzt mitten in der Nacht ist. Und einfach möglichst zur Ruhe kommen. Und für mich ist in dem Moment auch das Gebet ganz etwas wichtig, dass ich Gott bitte, bitte begleite mich jetzt, komm mit, dass ich in der richtigen Art und Weise das, was auf mich zukommt, kann handeln. Drin und auch dann selber verarbeiten.
Also Sie sagen, Sie brauchen in dem Moment wie Ruhe. Sie tun wie selber sagen, okay, jetzt muss ich ganz behutsam, langsam vorgehen. Habe ich Sie richtig verstanden?
Richtig, auch mit dem Autofahren, oder? Manchmal fährt man irgendwo in der Nacht hin, ganz alleine, und es ist eine gewisse Anspannung in einem. Und dann ist die eigene Sicherheit natürlich ganz wichtig und man muss sich einfach kontrollieren und sagen, jetzt bist du mit den Gedanken nicht schon dort, was kommt, wie kommt, sondern da beim Fahren. Du musst nicht schneller fahren als üblich, sondern ja, es braucht wirklich auch eine innere Vorbereitung.
Und dann treffen Sie an dem Schauplatz ein. Vielleicht können wir bei dem Beispiel bleiben, wo es vor kurzem war. Da ist jemand an einem Herzversagen ganz unerwartet gestorben. An dem Schauplatz, wem haben Sie Ihre Hilfe angeboten?
Also dort war der Rettungsdienst auf dem Platz, der mich aufgeboten hat. Und dann bin ich natürlich zu dem Rettungsdienst gegangen und bin dann eingewiesen worden. Da die Angehörigen, die bereits auf dem Platz waren, sind ganz verschiedene Angehörige, mich ihnen zuzuwenden. Ihnen auch zu erklären, was noch passieren muss, weil meistens kommt eben dann der Bezirksarzt, der Staatsanwalt, es kommen von den Polizisten sehr viele Personen, um abzuklären, was ist denn genau passiert. Und ein von den wichtigen, ja, Wichtigste, was wir den Leuten bringen können, ist einfach für sie da sein. Zu sagen, ich bin für sie da und ich kann ihnen allenfalls auch ganz wichtige Informationen weitergeben, was läuft, warum, wie ab. Und je nachdem, wie die Situation ist, manchmal sind die Leute extrem aufgeregt, nervös, atmen sie nicht mehr recht, schauen wir mal, tun sie sich beruhigen, versuchen sie wieder zu schnaufen. Man stellt sich natürlich vor, und ich glaube, nur schon das bringt etwas, wenn man sagt, ich bin Peter Schultes, Notfallseelsorge, ich bin jetzt für sie da, ich habe Zeit. Und dann manchmal rufen sie vielleicht, warum muss das passieren, oder warum kann ich jetzt nicht zu meinem Kind an, was ist denn da los? Oder manchmal sind die Leute auch verstummt und man fragt einfach, was ist denn genau passiert? Und sobald sie anfangen können zu erzählen, ist es auch so, dass dann von den Emotionen her müssen die Leute wieder anfangen zu überlegen, ja, was ist genau passiert? Und das, sie haben einfach dann ein Vis-à-vis, man kann vielleicht auch sagen, wie eine Bohnenstecke, wo sie sich ein bisschen dran lehnen können, wenn sie es brauchen und wenn. Es gibt auch Leute, die das nicht brauchen, die das nicht wollen. Ich bin auch schon an einen Ort gekommen, wo sie gesagt haben, nein, ich brauche niemanden. Und dann drängen wir uns natürlich nicht auf. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann einfach schauen, ich bin aufgeboten worden von der Feuerwehr. Es ist für mich okay und ich bin froh, dass es ihnen gut geht.
Jetzt in dem Fall haben sie gesagt, sind eine ganze Reihe von Angehörigen schon dort gewesen. Schauen sie da, wer das ihre Hilfe am meisten braucht? Oder wie können sie quasi da die verschiedenen Bedürfnisse oder die vielen Bedürfnisse, die vielleicht im Moment rum sind, überhaupt abdecken?
Also man schaut ja ein bisschen, wie die einzelnen Leute dann zu Weg sind. Nehmen wir jetzt an einen Unfallplatz, da ist eine Frau da, es ist der Sohn da, es ist die Tochter da. Wie geht's diesen einzelnen Personen? Die tun das in dieser Kursphase, tut man ja sehr, sehr oft ganz verschieden reagieren. Und dann wendet man sich mal sicher an allen. Sie sind ja oft zusammen und sagt, ich bin für sie da. Und dann sieht man, welche Person hat jetzt vielleicht die heftigste Reaktion oder auch Fragen, warum, warum, warum. Und es kommt irgendwie ganz spontan. Sehr oft tun sich ja die Angehörigen auch selber stützen. Sie sind also ganz ein wichtiger Moment, wenn Angehörige da sind, verschiedene Angehörige, weil sie können einander selber eigentlich am besten helfen. Und so schaut man einfach, wer ist jetzt am meisten im Moment betroffen und braucht von unserer Seite irgendwelche Informationen oder nur schon, also, dass man sagt, wann haben Sie das letzte Mal etwas getrunken? Oder ich sehe, Sie sind zum Beispiel in der Nacht in einer kalten Wohnung im Winter, Sie sind immer noch im Pyjama, Sie könnten sich verkälten, es kommen jetzt dann auch noch mehr Leute, wollen Sie sich nicht noch etwas überwerfen oder anlegen? Es sind so ganz kleine Hilfeleistungen, die man versucht zu geben. Und einfach durch Präsenz kommt oft so eine kleine erste Beruhigung rein.
Die Menschen sind ja aber in einem emotionalen Ausnahmezustand, Peter Schultes. Da werden sie ja auch mit wahnsinnigen Gefühlen konfrontiert, mit Reaktionen. Ist das manchmal schwierig, die Emotionen auffangen?
Ja, also es ist manchmal sehr schwierig, dort, wo man drin kommt, man kommt den Zugang zu jemandem nicht über. Es ist jemand, der einfach schreit oder in sich zusammenfällt, wo es nicht gelingt, wie eine Brücke zu dieser Person zu finden. Dort ist natürlich Grenzen. Und Grenzen auch, wenn die Emotionen, sagen wir, das Briegen von Kind um einen verstorbenen Papi oder Mami, das geht schon durch Mark und Bein. Und da muss man einfach in dem Moment wirklich sich sagen, so, und ich stehe jetzt da fest auf dem Boden. Ich will jetzt den Boden nicht verlieren. Ich bin dann auch schon so Häuser rausgegangen, mal in unserem Dorf selber, wo so eine Familie betroffen hat, und bin dann heimgelaufen, weil die Polizei hat mich angefahren, auf dem ganzen Heimweg habe ich nur geheult. Oder dass ich dann später auch im Büro, wenn die Situation mir wieder kommt, einfach einmal losheulen, weil wirklich, es ist einfach sehr ein Elend, eine grosse Trauer da und riesen Schmerzen, und von dem kann man wirklich auch betroffen werden.
Grenzen Sie sich da vor allem ab oder wie verarbeiten Sie eben so Moment?
Also eine grosse Hilfe ist der Beruf selber. Eben, man hat nicht lange Zeit zu überlegen. Ich weiss zum Beispiel, wo das Attentat in Zug war, 2001, bin ich auch aufgeboten worden. zu schauen, dass alle Angehörigen irgendjemanden haben, den sie begleitet. Und wir haben dann müssen bekannt geben, wer gestorben ist. Und nachher bin ich heim auf die 17:30 und eine Horde Konfirmanden vor mir gehabt. Und das hat sofort geheissen, umstellen, jetzt für die Jungen da sein, nicht mehr dem nachdenken, nicht mehr grübeln. Und das ist auch grosse Hilfe. Also, das immer wieder müssen umstellen. Wir haben da sehr viel Glückliches. Gestern gerade eine Hochzeit gehabt, wunderschönes, wo natürlich einem auch berührt. Und so sind die Bilder von dem Schweren wie auch vom Schönen wie eine Balance. Und ich könnte jetzt also nicht nur Jahr aus Jahr ein als so quasi voll professionell in der Notfallseelsorge drin sein, das würde ich nicht vertragen.
Und wenn Sie als Notfallseelsorger an eine Grenze kommen, eben emotional, wer kümmert sich denn um Ihre Seele?
Also primär habe ich meine Familie, wo manchmal sagt man halt, die Frau ist der Papierkorb oder Kind, das stimmt nicht bei uns. Sie sind interessiert, sie nehmen Anteil, gerade wenn das Bett am Morgen leer ist und ich dann zurückkomme, Papi, was ist passiert? Ein Teil von der Familie ist auch in medizinischen Berufen tätig, aber auch sonst, das sind jetzt junge Erwachsene zwischen 18 und 25 und nur schon das Gespräch ist natürlich das erste Abladen. Oft auch gehe ich noch beim Rettungsdienst vorbei und erzähle, dort wollen sie wissen, wie es weitergegangen und gleichzeitig kann ich auch erzählen. Und wenn man den Eindruck hat, jetzt verkraftet man es wirklich nicht mehr, dann kann man sich auch, dann haben wir auch Stellen, Leute, die man unser Herz ausschütten
können. Was hilft jemandem, der auf der anderen Seite steht, der vielleicht schuldig ist an einem Unfall, der ist ja genauso schockiert? Wie kommen Sie an Situationen, wo Sie diesen Personen helfen?
Also sehr, sehr selten, weil wir die Leute selten weiter begleiten. Oder? Notfallseelsorge heisst, man kommt ins Chaosien, ins Tohuwabohu, und meistens geht da so ein Einsatz 2 bis 4 Stunden. Und dann versucht man, ihm weiterzugeben. Sei es an die Ortsseelsorge, sei es irgendwie an den Hausarzt, sei es an die Angehörigen. Also, so kommt man eigentlich in der Notfallseelsorge wenig. Also, einmal ich mit der anderen Situation in Beziehung. Höchstens dann als Ortsseelsorger. Also, da ist auch mal jemand gekommen, der einen Autounfall hatte, nach einer Beerdigung auf mich zu, wo eine ältere Person wegen ihm gestorben ist und hat mich gefragt, ja, wie kann ich jetzt damit umgehen? Ich bin da schuldig, welche Möglichkeiten gibt. Und das ist natürlich, da kann man nicht einfach so das Finger klappen. Das ist ein Prozess, wo man muss gehen, wo genauso leidvoll ist, wie die Betroffenen von einem Schicksalereignis.
Sie haben es gerade gesagt, Sie sind die ersten paar Stunden nach so einem schrecklichen Ereignis bei Angehörigen oder bei Leuten, die Sie brauchen. Der Weg für die Menschen, für das Leben, das nachher anfängt, nach dem einschneidenden Moment, der hat ja erst angefangen. Wie kann man vielleicht als Umfeld so einem Menschen weitergehend noch helfen?
Also ich finde mal, es sind so kleine Schritte, oder? Beerdigung zum Beispiel finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil man an der Beerdigung kann man nicht nur trösten, Hoffnung zusprechen, Person würdigen, sondern man kann zum Beispiel auch genau informieren, was passiert ist. Also gerade wenn so irgendwie unbekannt ist, warum ist jetzt die junge Person gestorben, ist vielleicht ein Suizid dahinter oder was, dann kann man zum Beispiel gut informieren. Und nachher beim Kontrollieren wird schon eine erste Brücke zwischen den Angehörigen und der Bevölkerung gerade in einem Dorf geschaffen, weil 3 Wochen später, wenn ich diese Leute noch nie gesehen habe, was soll ich jetzt sagen? Soll ich noch mal daran anfangen zu reden? Ein weiterer Punkt dünkt mich, man sollte nie Leute ausweichen. Wir haben auch schon Leute gesagt, bin ich jetzt aussätzig? Wenn ich auf den Friedhof komme, merke ich, alle Leute verschwinden hinter den Gräbern oder irgendwo oder in den Läden. Dass man nicht ausweicht, sondern dass man gleich Grüezi sagt, vielleicht auch sagt, du, ich weiss gar nicht, was ich soll sagen jetzt. Ich kann nicht fragen, wie geht's? Ich weiss, es geht dir schlecht. Und das stimmt aber auch nicht immer. Trauer ist nicht so, dass ich einfach 7 Monate traurig bin und nachher wieder glücklich für immer und ewig, sondern Trauer ist wie Wellen. Sie kommt und geht und darum frage ich meistens die Leute, du, wie geht's dir jetzt? Und dann sagt mir jemand vielleicht, heute Morgen ist mir eigentlich noch ganz gut gegangen beim Aufstehen. Ich habe mal gedacht, jetzt habe ich wieder Kraft und vom 10 Jahren bin ich wieder ein heulendes Elend. Und vielleicht noch wichtiger, Trauer geht oft nicht einen Monat, 2, 3, sondern ein Jahr, 2, 3, gerade wenn es Kind betrifft, ist das ein langer, langer, langer Weg. Und dass man ja nie Druck ausübt, so, jetzt sollte es doch endlich genug sein, jetzt sollte es wieder ins Leben zurückkehren. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man die Leute begleitet, weil jeder Trauerweg ist ganz originell.
Was fasziniert Sie daran, um jetzt genau in so Krisensituationen für Leute da zu sein, die in einem völligen Ausnahmezustand sind? Wieso machen Sie das?
Faszination ist für mich jetzt das falsche Wort. Ich bin in Pfäffiken Seelsorger geworden, Pfarrer, Dorfpfarrer, und ein paar Monate später hat sich ein junger Mensch das Leben genommen. Und dann bin ich zu dieser Familie gekommen, zu diesen Eltern gekommen und habe gemerkt, da laufen Sachen ab, wo ich gar keine Ahnung habe, warum dürfen sie jetzt nicht mehr zu ihrem Bub, warum kommen so viele Leute da von den staatlichen Institutionen. Und dann habe ich einfach gedacht, wenn in meinem Dorf irgendetwas so passiert, dann möchte ich kompetent meine Schäfli, Anführungs- und Schlusszeichen, zur Verfügung stehen und habe Ausbildungen gesucht, die ich nur konnte und das eigentlich nur im Dorf machen. Es ist dann vollautomatisch, hat sich das erweitert. Aber grundsätzlich kann ich den Menschen im Dorf in den schwierigsten Situationen, so gut es geht, zur Verfügung stehen.
Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie vor Sie losgehen, dass Sie um Hilfe bitten von Gott, dass er Sie begleitet. Wie wichtig ist der Glaube auch für die Leute, die betroffen sind?
Also für mich persönlich ist er in dem Sinn wichtig, als ich in meiner Innen einfach mit einem Stück Hoffnung gehe. Das sage ich natürlich in dem Sinn nicht. Ich halte keine Predigt, auch Konfession spielt da keine Rolle. Es geht wirklich um Sorge für die Seele, also für die Menschen als Ganzes. Aber ich hoffe und glaube ein Stück weit, dass sie wieder den Weg finden können. Und dann gibt es auch Leute, zum Beispiel gerade, ich bin sehr zurückgehalten, mit einem religiösen Ritual anzubieten. Aber gerade letztens hat mir Frau selber aufgefordert, sie könnte dann schon beten. Wo ich gezögert habe, etwa die Frage auch, besonders wenn die Aufbahrung stattfindet in einem Haus oder sagen wir auch auf der Strasse. Meistens wird ja von der Feuerwehr dann ein Zelt aufgestellt. Wie wäre das für euch jetzt noch, wenn ich noch ein Gebet würde sprechen? Manchmal spürt man auch, es ist nicht am Platz, dann fragt man gar nicht, aber es wird sehr, sehr oft gern angenommen, dass man als unser Vater betet und einfach die verstorbene Person in die Hand von Gott übergibt und sie ihm anvertraut.
Wie kann man denn an einen Gott glauben, wenn in seinem Leben einem das Liebste genommen wird? Kommt da nicht der Glaube an seine Grenzen?
Auf jeden Fall, das ist für mich auch so eine Spannung, dass man einerseits sagt, warum, was hast du dir da oben überlegt und gleichzeitig sucht man Hilfe bei ihm. Ich merke immer wieder die Spannung bei den Leuten selber und bei mir selber auch. Ich wüsste gar nicht, an wen sollte ich mich dann noch wenden in der Not. Auch wenn ich jetzt nicht verstehe, was das Schicksal oder wie man es auch immer sagt, mit einem macht irgendwie, wo soll ich dann Hilfe holen? Also nicht, wenn, ja, jetzt von meinem Glauben geredet, bei unserem Schöpfer, bei unserem Gott, wo die Kraft vom Leben ist. Also es ist so ein Spannungsfeld und bei den Leuten merke ich, ist das auch so? Einerseits, warum? Und andererseits, oh ja, doch, wir nehmen das sehr gerne an, wenn Sie noch für uns ein Gebet sprechen würden.
Die Frage, warum, gibt es da jemals eine Antwort? Finden die Leute eine Antwort?
Also das ist auch etwas, was ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern sehr gerne ans Herz lege, wenn sie irgendwie gefragt wird, warum, dass man den Betroffenen nicht eine eigene Antwort gibt. Ich sage immer, ich weiss es nicht. Ich weiss es wirklich nicht. Und wenn es wirklich eine Antwort gibt, dann müssen die Betroffenen auf dem Weg von der Trauer, vom Zurückgehen ins Leben selber finden.
Der Peter Schultes, Notfallseelsorger und reformierter Pfarrer von Pfäffiken, war unser Wochengast. Über seine Erfahrungen als Notfallseelsorger hat er auch ein Buch geschrieben. Es heisst Hiobs Botschaft und ist im Blaukreuz Verlag Bern erschienen. Wir kommen zum Sport. Es ist die vierte Runde in der Fußball Super League. Der FC Zürich hat gestern auswärts gegen Neuchâtel Xamax 4-3 gewonnen und hat so in der Tabelle einen Sprung nach oben gemacht. In dem Spiel hat sich der FCZ Außenverteidiger Florian Stahel aber am Knie verletzt und muss jetzt den Meniskus operieren. Er fällt darum 2-3 Monate aus. Seit dem Nachmittag am 4. ist auch im letzten Rund Fußball gespielt worden. GC ist dort auf die Berner Young Boys getroffen, die zuletzt das grosse Fenerbahce Istanbul geschlagen haben. Wie die Zürcher mit IB zu Schlacko sind, weiss der Hannes Gunzenreiner.
Für die Grasshoppers hat es ganz lang gut ausgesehen und die Berner Young Boys hatten wirklich Mühe, kein Spiel zu kommen. Aber dann, so zwischen den 40. Minuten und 70. Minuten, also in einer Phase, wo 30 Minuten Berner Young Boys mehr Druck gemacht haben, sind 2 Goal gefallen für den Gast. In der 45. Minute der Bienvenue, wo sich im 16er von den Grasshoppers Türen setzt und dem Goalie Sven König keine Chance lässt. 1-0 für Berner Young Boys. Und dann 5 Minuten nach der Pause ein direkt verwandelter Freistoß von Moreno Costanzo, so etwa gut 20 Meter, wo dann auch wieder der der Goalie Sven König keine Chance hat. Er kommt zwar mit den Fingerspitzen am Ball, aber der ist schon präzise und kräftig geschossen gewesen, dass es eben 2-0 geheiss hat. Für die junge Grasshoppers Mannschaft war es eine schwierige Phase gewesen, nachher wieder ins Spiel zu kommen. Sie haben das allerdings mit Bravour gemacht, mit Engagement und auch mit grossem Können, vor allem antrieben durch den Ricardo Cabanas, der wieder ins Spiel gekommen ist. Und sie haben dann tatsächlich in der 78. Minute können verkürzen, den Vincenzo Rinella zum 1-2 und dann war es wirklich ein Zittern für Berner Young Boys, ob sie über die Distanz das Resultat können retten. Und es ist gelungen, Berner Young Boys, sie gewinnen tatsächlich und Grasshoppers verlieren leider einmal mehr vor 6.900 Zuschauerinnen und Zuschauern, 1-2 gegen die Berner Young Boys. Schlussresultat, das ist also ernüchternd, aber für Grasshoppers bietet, oder eben besser gesagt, zählt die Leistung und die Leistung, die ist doch hoffnungsfroh für den jungen Grasshopper Club. Schlussresultat, GC IB 1-2.
Direkt aus dem Letzigrundstadion, der Hannes Gunzenreiner. Wie es Wetter morgen wird, das weiss der Jürg Zock von SF Meteo.
Am frühen Abend kann es noch ganz vereinzelt einen Sprutz Regen geben. Meistens ist es aber schon trocken und zeitweise sonnig. In der Nacht klärt es dann weiter auf und die Temperatur geht auf etwa 12 Grad zurück. Morgen am Mittag erwartet uns dann einen sonnigen Tag. In den frühen Morgenstunden kann es am Rhein an, aber an der Tour und an der glatten Bahn Nebelbank kommen haben. Und am Nachmittag hat es dann nochmal ein paar harmlose Quellwolken am Himmel. Dazu wird es morgen wieder richtig warm. Am Nachmittag geht es aufwärts auf 26 Grad und auf dem Bachtel hat es etwa 20 Grad. In der Nacht auf den Dienstag gibt es dickere Wolken und stellenweise auch mal Regen oder ein einzelnes Gewitter. Am Tag durch scheint dann wieder recht häufig die Sonne bei etwa 27 Grad.
Zum Schluss von dieser Sendung hier ein kleiner Ausblick auf ein paar Themen, die uns die nächste Woche beschäftigen. Die Lehrstellensituation ist so rosig wie seit Jahren nicht mehr, sagen die Fachleute. Nur, wie sieht es effektiv aus? Wie viele junge Leute haben einen Lehrvertrag in der Hand und fangen jetzt dann an zu arbeiten? Diese und andere Fragen rund um die Situation der Lehrlinge gehen wir am Montag noch. Uns beschäftigt aber auch der imposante Auftritt vom Gesamtstadtrat von Schaffhausen. Morgen präsentiert er das Gegenargument zur Initiative «Steuersenkung jetzt» von den Jungliberalen. Was für Sprengstoff hat es in dieser Abstimmungsvorlage, dass gerade alle Stadträtinnen und Stadträte miteinander vor die Medien treten? Wir stellen die Vorlage vor. Würstli-Brötle über Kaffeesatz. Ein findiger Unternehmer aus Schaffhausen hat sogenannte Kaffeesatz-Briketten entwickelt. Die sind nicht nur besser für die Umwelt, sondern produzieren auch noch dreimal so viel Wärme wie normales Holz. Wir schauen uns die Erfindung mit Potenzial am Dienstag genauer an. Und am Samstag ist es wieder soweit. Vorhang auf für den 19. Street Parade. Wie prägt das Unglück von Duisburgs Fest von diesem Jahr und kommen trotzdem wieder Hunderttausende von Leuten, um ums Zürcher Seebecken zu tanzen? Wir berichten vom Umzug in unserer Abendsendung. Alle unsere Sendungen und weitere Informationen zu der Regionaljournal gibt es auch im Internet auf regionaljournal.ch. Am Mikrofon war Dorothea Simeon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.